Ja, liebe Gemeinde, darum soll es in unserer Sommerreihe gehen, wie den Kindern eben schon angekündigt, um schlechte Vorbilder. Und so heißt unsere kleine Mini, fast Mikrosommerreihe von 3 Predigten, Lernen am schlechten Vorbild. Und wir schauen uns 3 Negativbeispiele der Bibel an, die Gott uns ja nicht aufführt, um einfach irgendwen bloßzustellen und in seiner Offenbarung festzuhalten, sondern damit nachfolgende Generationen davon lernen können. Möglicherweise kennt ihr es von euren Eltern. Meine Eltern haben es ähnlich gesagt. Wir möchten nicht, dass du gleichen Fehler machst wie wir. Mach bitte eigene Fehler, wenn du schon welche machst. Und ganz in diesem Sinne soll es in dieser Predigtreihe eben darum gehen, dass wir nicht das wiederholen, was vergangene Generationen schon verbockt haben, sondern dass wir daraus weise werden. Und im ganz besonderen Sinne ist diese Mini-Predigtreihe unserer jungen Generation gewidmet, dass ihr jetzt seht, was ist in der Vergangenheit schiefgelaufen, dass ihr auch von unseren Fehlern lernt und in der Zukunft klüger handelt. Aus diesem Erfahrungsschatz schöpfen könnt. Darum soll es gehen. Nochmal, genau aus diesem Grund sind uns solche Berichte ja aufgeschrieben in der Bibel, damit wir die Fallstricke erkennen und nicht drüber stolpern. Und so studieren wir heute das letzte Kapitel aus dem Buch Nehemia. Das ist eigentlich relativ untypisch, da wir in Predigtreihen Vers für Vers durch ganze Bücher gehen und jetzt schnappen wir uns das letzte Kapitel. Wir werden im ersten Teil der Predigt uns noch einmal anschauen, was ist bisher geschehen. Was ist erstmal der Kontext? Was ist hier die Situation, in der Kapitel 13 passiert, wenn man es so nennen möchte? Und wir schauen uns das Kapitel 13 an, weil hier zum einen das Negativbeispiel vorliegt und zum anderen wir auf die komplette Geschichte zurückblicken können, des Nehemia, des Wiederaufbaus Jerusalems. Und es ist der letzte Geschichtsbericht des Alten Testaments. Also es ist ein Zwischenpunkt, müssen wir dazu auch sagen. Also ganz einfache Aufteilung heute, 2 Teile. Was bisher geschah? Und Punkt 2, lernen aus 4 dramatischen Fehlern. Lernen aus 4 dramatischen Fehlern. Das sind die 2 ganz einfachen Punkte. Punkt 2 allerdings damit Unterpunkten, da kommen wir gleich zu. Aber schauen wir erst einmal, wo wir genau stehen. Ich denke, die meisten von uns haben das Buch Nehemia einmal oder auch schon öfter studiert, gelesen, vielleicht auch schon Predigten zugehört. Aber wir wollen uns auf einen Stand bringen, damit wir keine Fehler bei der Betrachtung machen. Nehemia selbst ist geboren im Exil. Israel wurde weggeführt und in der Wegführung geboren ist der Nehemia. Er hat es zu hoher Stellung gebracht. Er ist der Mundschenk des persischen Königs in Susa. Und er ist ein Stück ab natürlich von Israel. Also geografisch, vor allem informationstechnisch. Ist klar, es ist nicht zu vergleichen mit heutigen Zeiten. Informationen brauchen extrem lange, bis sie denn ankommen. Sie sind schwer nachprüfbar. Es dauert alles viel länger, als wir das heute gewohnt sind. Also Nachrichten in Echtzeit gab es natürlich nicht zu der Zeit. Und so dauerte es auch Monate oder auch Jahre, bis wichtige Informationen dort ankommen. Ungefähr 1000 Kilometer entfernt. Und er fährt dann über Volksgenossen, wie es um Jerusalem steht. Und Jerusalem liegt immer noch in Trümmern. Es gab ja diesen ersten Aufbauversuch und Gott hat dann einen Stopp gesetzt. Und es ist nichts mehr passiert. Und während Nehemia in der Fremde, wie gesagt, in hoher Stellung beim König, in einer guten Anstellung, in einer guten Position, hochgeachtet, geht es Israel schlecht. Es geht nicht voran. Es geht äußerlich und innerlich überhaupt nicht voran. Sie liegen immer noch geschlagen am Boden, so kann man das sagen. Die Mauern, die Stadtmauern Jerusalems stehen nicht. Damit existiert letztlich Jerusalem nicht wirklich. Jeder kann rein und raus. Es gibt keine Unabhängigkeit, keine Sicherheit. Und auch das geistliche Leben liegt völlig danieder. Es hängt eng zusammen. Und Nehemia tut das wirklich weh. Nehemia ist traurig darüber. Ist traurig darüber, nicht einfach nur, weil es seine Volksgenossen sind, weil es seine Leute sind. Und ich denke, auch das können wir vielleicht noch ein Stück nachvollziehen, obwohl wir ja so viel Anti-Heimat-Programmatik eingepflanzt bekommen inzwischen, dass das ausgetrieben werden soll. Aber wenn wir uns auch so ein bisschen normales Gefühl bewahrt haben, können wir es nicht verstehen. Wenn wir erfahren, meine Heimat, meine Leute, denen geht's dreckig. Es könnte schon längst vorangehen. Ich dachte, es wäre schon viel besser. Ist es aber nicht. Aber es geht ihm um viel mehr. Es geht ihm darum, Israel ist Gottes Volk. Und wenn die Welt, wenn die anderen Völker auf Israel schauen, dann schauen sie auf den lebendigen Gott. Und wenn es um Israel schlecht steht, ist das ein schlechtes Bild des lebendigen Gottes. Das ist das, was er denkt. Und das denkt er auch zu Recht. Er denkt, wenn Israel in einem guten Zustand ist, geistlich in einem guten Zustand ist, Israel wirklich wieder seine Stellung hat dort, dann ist das auch ein Zeugnis für den lebendigen Gott. Denn es ist ja sein Volk. Wir denken an die Geschichte von David und Goliath, eine der bekanntesten Berichte in der Bibel überhaupt. Warum geht der kleine David in den Kampf gegen den Goliath? Nicht, weil er beweisen will, dass er mehr Mumm in den Knochen hat als die ganze Armee, sondern wegen Gottes Ehre. Und so ähnlich geht es dem Nehemia halt auch. Aber er ist weit weg. Und er ist ja gebunden, zwar in luxuriöser Art und Weise, mit einer guten Arbeit, einem guten Zuhause äußerlich. Aber er kann da nicht einfach weg. Und ja, er leidet. Bis zu dem Tag, einige Monate später, als sein Arbeitgeber, der König Artaxasta, ihn anspricht und sagt, was ist los mit dir? Bist du krank? Und du guckst so traurig aus der Wäsche, so ungefähr wird er es wahrscheinlich heute sagen. Was ist los mit dir? Und er schüttet ihm so richtig sein Herz aus. Also er kommt vorher nicht mit dem Anliegen, was ihn beschäftigt, aber als er angesprochen wird, schüttet er so richtig sein Herz aus und sagt, wow, es sieht so schlecht aus mit Jerusalem und ich gehöre dahin und wow, ich möchte was machen. Und Gott macht die Tür auf, so unwahrscheinlich es scheint, und der König gibt ihn frei. Also er entlässt ihn nicht, sondern er gibt ihm langfristig Urlaub, also mehr als ein Sabbat, ja? Und sagt, geh dahin, wo du eigentlich herkommst, geh in deine alte Heimat und kümmere dich drum. Und nicht nur das, sondern du bekommst hier Passierscheine, heute würden wir sagen, du bekommst Baumarktgutscheine. Aber noch viel besser, was er bekommt. Er bekommt Papiere, wo drin steht, dass er Baumaterial bekommt. Also heute wäre es der Gutschein für den Baumarkt, das klingt so ein bisschen lapidar. Das sind extrem große Werte, weil es muss reichen, um die Stadtmauer Jerusalems aufzubauen. Also es sind nicht ein paar Tausend, auch nicht ein paar Hunderttausend. Nach heutigen Maßstäben, das wären sicher zig oder hunderte Millionen an Wert. Und dieser persische König, wo man eigentlich denken müsste, hat ja kein Eigeninteresse daran, dass Israel wieder aufsteht. Er gibt seinen Mundschenk frei, erstmal auf unbegrenzte Zeit, soweit wir wissen, gibt ihm einen Durchreiseschein, dass er nirgendwo Probleme hat, und noch einen Schrieb, der sagt, gebt ihm alles Baumaterial, was er haben will. Wow! Also Gott bestätigt eindeutig, dass er dahinter steht. Denn menschlich ist das überhaupt gar nicht vorstellbar. Und das ist der Anfang, also das ist Kapitel 1 und 2. Und in Kapitel 2 finden wir auch den Schlüsselvers, also der zusammenfasst, worum es geht im Buch Nehemia. 2, Vers 17, da sprach ich zu ihnen, ihr seht das Unglück, in dem wir uns befinden, wie Jerusalem in Trümmern liegt und seine Tore mit Feuer verbrannt sind. Kommt, lasst uns die Mauern Jerusalems wieder aufbauen, damit wir nicht länger eingesperrt sind. Darum geht es. Und nochmal, es geht nicht um das Volksego hier letztlich. Auch das ist ja nachvollziehbar. Aber es geht darum, sie sind Gottesvolk. Und die Leute spotten über Gott letztlich. Und daran muss ich jetzt was ändern. Los, lass uns aufbauen. Nehemia geht sehr weise vor. Er inspiziert erstmal den Zustand, der schlecht ist. Und zwar bei Nacht und Nebel, ohne viel Aufsehens. Und dann hält er an das Führungspersonal in Jerusalem, was es noch gibt, eine glühende Ansprache. Und das ist ein Teil dessen, was wir eben gelesen haben, Vers 17. Übrigens, heute wieder ein Paradebeispiel. Es ist gut, wenn ihr eine Bibel wirklich dabei habt, denn wir werden natürlich noch ein bisschen durch das Buch springen. Bedient euch gerne hier bei den Bibeln, wenn ihr eine braucht. Und wie läuft es? Kann so ein Vorhaben gelingen? So lange ruhte das Ganze. Ja, es kann gelingen. Bibelleser wissen mehr. Unter Nehemias Leitung wird wieder aufgebaut, und zwar in Rekordzeit. 52 Tage, 7,5 Wochen, komplette Stadtmauer. Selbst heute unvorstellbar, wenn wir uns überlegen, wie lange manche Autobahnbaustellen brauchen, wie lange Flughäfen gebaut werden und so weiter. Stadtmauer von Jerusalem ohne technische Hilfsmittel im heutigen Maßstab, sagen aus dem Nichts 52 Tage. Ja, und das ist ein Großprojekt. Mit Gottes Hilfe schafft Nehemia es wirklich, das ganze Volk zusammenzubringen. Wir können uns das so vorher vorstellen, sie lagen so lethargisch in der Ecke, sie lebten so in den Tag hinein, keine echte Einheit, kein Aufbruch, Resignation, Schluffitum. Und Gott gebrauchte Nehemia als Zündschnur. Und jetzt geht's aber richtig los. So lange war dieser Zustand und jetzt, 7,5 Wochen, Maueraufbau. Ja, das ist ein Mauerbau, wo alle sich freuen konnten. Aber die Feinde Israels und letztlich auch die Feinde Gottes, allen voran Sanballat und Tobia, die planen einen Angriff, sie planen Intrigen, sie planen Verschwörungen, sie wollen das verhindern. Am Anfang spotten sie noch in Kapitel 2 und dann werden sie immer mehr handgreiflich, beziehungsweise probieren das. Aber Gott deckt es auf und auch hier gebraucht der Nehemia, dass die Sachen ans Licht kommen, dass sie nicht gelingen können, bis hin zum Attentatsplan gegen Nehemia selbst. Sie kommen nicht durch. Und auch hier sehen wir ein super Beispiel. Menschliche Tücke und menschliche List auf der einen Seite, das kann funktionieren. Und auf der anderen Seite Gott, der alles im Blick hat, der alles in der Hand hat und der auch solche Pläne gelingen lassen kann. Aber hier lässt er sie eben nicht gelingen. Und es ist zwar so, dass Nehemia ein vorbildlicher Anführer des Volkes ist. Er ist ein vorbildlicher Leiter, wirklich. Wenige in der Bibel werden uns so vorbildlich präsentiert wie der Nehemia. Aber es liegt letztlich nicht daran, dass er einfach der Superman ist hier. Ja, er ist treu und er ist hingebungsvoll und er ist wach und klug. Das ist er. Aber Gott hat ihn so ausgestattet und Gott gebraucht ihn. Und wenn Gott ihm das nicht gezeigt hätte, wären zum Beispiel diese ganzen Intrigen und Angriffe möglicherweise durchgekommen. Auch bei einem schlauen Nehemia. Das müssen wir immer im Blick haben. Nehemia behebt auch soziale Spannung und Ungerechtigkeit im Volk. Das ist Kapitel 5. Es haben sich Ungerechtigkeiten eingestellt, die das Volk spalten. Also in Arm und Reich und die Geld verliehen haben, die Güter verliehen haben, sie nehmen Zinsen und pressen die Schuldner aus. Und er sagt, stopp! Wir stehen jetzt zusammen wieder auf. Wir gehen jetzt voran und da können wir nicht solche Gaunereien hier untereinander machen, dass wir einander auspressen, um noch ein bisschen Gewinn abzuzapfen. Das ist jetzt falsch. Und er nimmt ihnen ein Eid ab. Und er selbst verzichtet vorbildlich auf bestimmte Ansprüche, die er haben könnte. Um zu zeigen, es kommt jetzt auf andere Sachen an. Ja, ich könnte jetzt noch mehr einfordern. Mir würde mehr zustehen, hier in meiner Stellung, bei dem, was ich mache. Ich könnte noch ein bisschen mehr verdienen. Aber ich verzichte bewusst drauf. Um zu zeigen, jetzt müssen wir zusammenstehen. Jetzt müssen wir nicht alles zu unserem Vorteil irgendwie ausnutzen. Sondern jetzt geht es um Gottes Sache. Und dann gibt er noch klare Anweisungen, wie die Stadtmauer bewacht werden soll. Also dass nur bei scheinender Sonne jemand eingelassen werden soll. Also nur, wenn man wirklich klar gucken kann. Nicht irgendwie in der Dämmerung oder im Nebel, sondern nur, wenn alles im Blick ist. So soll es sein. Die Mauern sollen durchlässig sein, aber kontrolliert. Also nicht im Sinne von offenen Grenzen. Aber auch nicht im Sinne von Abschottung. Und dann wird aus diesen Praxisprojekt. Ja, Mauerbau, Praxisprojekt. Soziale Spannung, eben Praxisprojekt. Mensch, da kann man doch jeden letztlich für begeistern. Hm? Aber jetzt sehen wir, das hat andere Dimensionen ab Kapitel 8. Und das berühmte Kapitel 8, wo das Volk sich versammelt vor dem Wassertor, wie ein Mann steht dort, also mit einer gemeinsamen Absicht. Sie kommen zusammen und haben einen Wunsch, einen Plan, ein Verlangen. Sagen, Esra, hol die Bibel. Wir wollen die Bibel haben. Lies aus der Bibel vor. Sagen, wir wollen jetzt Gottesdienst. Wir wollen Auslegungspredigt. Und da sehen wir, das ist nicht der normale Modus. Wir sagen, ja, komm, lass uns jetzt einen schönen Festgottesdienst machen mit ganz viel Musik und ein bisschen Theater und irgendwie ein dickes Essen. So, das, da hätten wir so richtig Lust drauf. Da kann man sagen, okay, vielleicht sind das ja auch einfach ganz menschlich, fleischliche Motive. Aber hier geht es um was anderes. Sie haben Hunger nach Gottes Wort. Und dann bekommen sie das auch. Und das hat Folgen. Und es hat erstmal die Folge, dass sie weinen. Endlich Auslegungspredigt, alle wollen das haben und sie fangen an zu heulen. Aber zu Recht, weil sie feststellen, wie weit sie entfernt sind von Gottes Anspruch. Sie hören jetzt Gottes Wort, sehen oder hören da drin Gottes Willen, kapieren das. Und Gottes Wort ist immer ein Spiegel auch meines eigenen Lebens. Wo Gott seinen Maßstab und seinen Anspruch klar macht, da hält er mir immer auch den Spiegel vor. Und sie weinen darüber. Das ist eigentlich richtig. Aber dann wird ihnen gesagt, Vers 10, Kapitel 8, geht hin, esst Fettes und trinkt Süßes und sendet Teil davon auch zu denen, die nichts für sich zubereiten können. Denn dieser Tag ist unserem Herrn heilig. Darum seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Ganz bekannter Vers. Sagt, jetzt feiern wir Laubhüttenfest. Jetzt ein Freudentag. Ja, einerseits habt ihr einen Grund zu heulen, weil das stimmt, was ihr festgestellt habt. Aber handelt jetzt, geht jetzt voran. Und das machen sie auch. Hervorragend. Es ist richtig geistlicher Aufbruch. Erst sagen sie alle, lies uns aus der Bibel vor. Dann verstehen sie, was in der Bibel ist. Und dann reagieren sie auch drauf. Und dann lassen sich sogar noch in den Details korrigieren. Sagen nicht, du verstehst nicht unsere Traurigkeit, sondern okay, stimmt, es gibt was zu tun. Wir können es nicht heulen in die Ecke setzen und oh, wie schlecht haben wir alles gemacht. Das stimmt, aber lass uns jetzt besser handeln, was wir erkennen. Richtig gut. So wünscht sich das auch jeder Prediger und jede Gemeinde wünscht sich das so, dass es so läuft. Und dann Kapitel 9, das Volk tut Buße. Sie bekennen vor dem lebendigen Gott, ja, wir haben es richtig, richtig falsch gemacht. Vergib uns. Wir geben es alles zu. Wir haben es jetzt kapiert und wahrscheinlich war es in dem Sinne auch gut, dass sie erst das Fest gefeiert haben. Sie konnten noch mal weiter nachdenken, noch mal reflektieren. Und dann konnte das Gott alles bringen. In dieser Volksbuße. Wir wissen, Buße ist immer was Persönliches, aber sie tun es gemeinsam. Da ist auch nichts Falsches dran. Sagen, wir bekennen es und wir wollen umkehren davon. Wir wollen einen Strich drunter machen, Neuanfang. Herrlich. Richtig gut. Und sie erneuern den Bund mit Gott, dass sie ihm treu sind und in seinen Ordnungen wandeln. Und dass sie Gottesdienst halten wollen und Opfer bringen. Und sie sagen nochmal so richtig Ja zu Gott. Es ist nicht so, dass du das nötig hättest, dass wir einen Bund mit dir machen, denn Gott macht einen Bund. So läuft das immer. Er nimmt uns mit, aber er macht den Bund. Und jetzt sagen sie, aber wir wollen jetzt zu dir kommen, Gott, weil wir so weit weg waren von dir. Und wir sagen, nochmal bekräftigen, ja, wir sind ab jetzt verpflichtet, denn wir haben es verstanden und wir wollen es tun. Wir verpflichten uns dir gegenüber. Und da können wir sich eigentlich schon wünschen, dass jetzt hier das Amen kommt oder das Buch zu Ende ist. Aber dann gibt es diese Predigt nicht. Denn so bleibt es halt nicht. Also Kapitel 10, die Erneuerung des Bundes. Und dann Kapitel 11. Wo es um diejenigen geht, die in Jerusalem und Judäa siedeln. Es geht um die Priester und Leviten noch einmal in Kapitel 12. So, und dann kommt dieses Kapitel 13, unser Predigtext heute. Und dort heißt es dann in den ersten Versen, zu jener Zeit wurde vor den Ohren des Volkes im Buch Moses gelesen und darin geschrieben gefunden, dass kein Ammoniter und Moabiter in die Gemeinde Gottes kommen sollte ewiglich, weil sie den Kindern Israels nicht mit Brot und Wasser entgegengekommen waren, sondern dem Bileam gegen sie anwarben, damit er sie verfluche. Aber unser Gott verwandelte den Fluch in Segen. Und es geschah, als sie nun das Gesetz hörten, da sonderten sie alles Mischvolk von Israel ab. Also auch dieser Anfang, das ist ja hervorragend. Sie verstehen, was Gott sagt. An dieser Stelle gibt Gott sogar nochmal eine Begründung, eine historische Begründung. Weil dieses Volk eine Entscheidung in der Vergangenheit getroffen hat, ist hier ein Stopp. Und deshalb handelt demnach. Und ihr kennt, okay, das haben wir auch nicht beherzigt. Jetzt müssen wir handeln und dieses Mischvolk wird abgesondert. Also wir machen keine Kompromisse mehr. Wir machen diese halbseitigen Geschichten, sagen wir nicht, nee, das ist jetzt halt so, was sollen wir machen? Könnte man menschlich total verstehen. Also überlegt mal, Mischvolk absondern, das ist sozial höchst brisant, emotional höchst brisant. Ist ja nicht nur, ja, morgen braucht er nicht wiederkommen. Die leben zusammen, okay? Die leben auch familiär zusammen und die haben gesagt, stopp, sorry, das geht nicht weiter. Wir sind Gott ungehorsam, wir müssen Gott mehr gehorchen als unseren Gefühlen und euch. Wir müssen einen Cut machen hier. Krass. Also auch hier, sie handeln nach Gottes Wort, auch da, wo es echt wehtut, wo es heikel und unangenehm ist. Ne? Wir wissen nicht, wer da geschrien hat, aber die Liebe. Wie könnt ihr Absonderung? Hey, die Liebe zu Gott ist wichtiger. Und in Liebe müssen wir euch jetzt hier entlassen, okay? Okay, aber dann wird's komisch, um es mal vorsichtig auszudrücken. Dann wird's heikel, dann wird's kriminell. Denn, was war geschehen? Die Feinde Gottes sind in Gottes Haus. Die Feinde Gottes sind in Gottes Haus. Wir müssen überlegen, all das, was zuvor geschehen war, geschah in 12 Jahren, ziemlich genau. Alles bis hierhin waren 12 Jahre. Mauerbau nur 7,5 Wochen, das andere, das war gestreckter. Aber es war nicht nur ein Moment, es war nicht nur eine kurze Begeisterung. So, wow, was hier passiert ist, die Stadtmauer steht und wow, der Nehemia kommt und wir haben das Baumaterial und alles funktioniert. Stimmung. Stimmung hält nicht 12 Jahre. Nicht mal Diktaturen hält Stimmung 12 Jahre. Funktioniert nicht gut. Aber es waren auch nicht Generationen über Generationen. Und Nehemia, das sehen wir auch in unserem Predigtext, er muss zurück zu seinem Arbeitgeber, weil er war ja nur freigestellt. Er war ja nicht entlassen. Nach 12 Jahren, wirklich toleranter Arbeitgeber, das erleben wir heute wahrscheinlich nicht mehr so, kommt er zurück und wird scheinbar auch freudig angenommen. Wie lange er dann in Persien bleibt, wissen wir nicht ganz genau. Also John MacArthur vermutet aufgrund einiger Daten, dass es so 8 bis 9 Jahre waren. Und ich denke auch, da spricht einiges für. Ganz genau wissen wir es nicht, aber so ungefähr knapp unter 10 Jahre dürfte hinkommen. Und was war in seiner Abwesenheit? Also er geht weg, super Zustand, super Aufbruch. Wir machen ernst mit Gott, wir ziehen durch, auch wenn es was kostet. Und wer ist in der Zwischenzeit da und predigt? Der letzte Prophet des Alten Testaments, Maleachi. Wenn wir das Buch Maleachi lesen, das ist, während Nehemia weg ist. Also wahrscheinlich nicht einen Tag später. Es ist klar, es wird eine Zeit gedauert haben, bis es sich so dramatisch entwickelt hat. Das, was Maleachi predigt, das, was Maleachi anmahnt, das betrifft die Zeit der Abwesenheit von Nehemia. Das ist krass. Maleachi predigt, aber es passiert doch erst was, als Nehemia wiederkommt. Darum geht es ja hier in Kapitel 13. Sie hören das von Maleachi, ein Prophet Gottes. Bestätigt, eindeutig. Und es passiert so gut wie nichts. Und dann können wir sagen, okay, das ist der Modus, den man kennt. Es wird gepredigt, es wird in Situationen und Missstände hinein gepredigt
Und die einen sagen, ja, das darf man jetzt auch nicht überspitzen, so dramatisch ist es nicht. Und die anderen sagen, ja, ich finde es auch nicht gut, aber sollen wir auch machen? Ich bin ja auch nicht Gemeindeleitung und also traurig wieder. Also ein trauriger Normalzustand. Nochmal, kurz vorher war es doch so eifernd, so hingebungsvoll. Und wir hatten nicht nur einen kleinen Moment, über Jahre hinweg scheinbar. Und jetzt, der letzte Prophet des Alten Testaments tritt auf und es passiert nichts. Und es muss erst der Leiter des Volkes, der Anführer des Volkes zurückkommen und richtig aufräumen. Richtig dahin gehen, wo es weh tut. Pistole auf die Brust. Vorher ändert sich nichts. Und nochmal, das ist der letzte, Kapitel 13, Nehemia, der letzte historische Text des Alten Testaments. Also der letzte Geschichtsbericht vor den Evangelien. Und ihr Lieben, es gibt keine Zufälle. Definitiv nicht in der Bibel. Und auch nicht, was wann aufgenommen wurde in dem biblischen Kanon, was Gott dafür vorgesehen hat. Der letzte Bericht ist eine Warnung und zugleich auch mit einem Stück Zuversicht, denn Nehemia räumt auf. So viel spoilern darf man an dieser Stelle. Denn er räumt wirklich auf. Ja, und nochmal, jetzt fängt es an, Vers 7, Gottes Feinde in Gottes Haus. Und als ich nach Jerusalem kam, erfuhr ich von dem Bösen, dass Eliashib dem Tobia zuliebe getan hatte, indem er ihm eine Kammer in den Vorhöfen des Hauses Gottes eingeräumt hatte. Und dies missfiel mir sehr. Das können wir definitiv nachvollziehen. Einige Verse vorher in Vers 4 erfahren wir nämlich auch, wie das sein kann. Die haben eine Verwandtschaftsbeziehung. Also Tobia, einer der Hauptfeinde Israels. Hauptfeinde des Wiederaufbaus Jerusalems. Ist ein Verwandter des Hohepriesters. Und dieser Hohepriester übergibt dem erprobten Feind Israels einen Teil des Tempels. Wow, das ist wirklich krass. Das ist auf jeden Fall die Kategorie von Skandal. Und es ist verwunderlich, dass es scheinbar kein Skandal war. Das wäre heute, wären wir eine Gesellschaft wie Israel, das wäre eine Top-Bild-Zeitung-Schlagzeile. Wir würden in den großen Talkshows drüber diskutieren. Wie kann das sein? Der oberste Hohepriester, was macht der? Der hat Verwandte, die sind Feinde Gottes, Feinde Israels und die holt als Untermieter in den Tempel. Das ist krass. Und Tobia taucht immer wieder auf. Kapitel 2, Kapitel 3, Kapitel 4, Kapitel 6, Kapitel 7. Und zwar immer mit der Absicht, den Wiederaufbau Jerusalems zu behindern, zu stören, zu sabotieren, Nehemia aus dem Weg zu räumen, Israel lächerlich zu machen. Krass. Und der ist Untermieter im Hause Gottes. Wirklich kaum vorstellbar. Und was passiert noch? Gegenstände des Tempels, also heilige Gegenstände in diesem Fall, nicht irgendein Klimbim, nicht irgendein bisschen Dekokiste. Heilige Gegenstände aus dem Tempel Gottes werden dafür weggeräumt, weggepackt, damit der Feind Gottes genug Platz hat in seiner neuen Unterkunft im Tempel. Wir können uns mal 10 Sekunden überlegen, wie das wohl für Nehemia war. Super Aufbau, Gott bekräftigt es, hervorragend. Er fährt zurück zu seinem Arbeitgeber, kommt ein paar Jahre später wieder, freut sich vielleicht schon, wie wird es wohl sein? Und was erfährt er als erstes? Gottes Feinde sind Untermieter im Tempel. Unglaublich. Absolut unglaublich. Welche Feinde Gottes werden heute als Untermieter in die Gemeinde geholt? Das müssen wir uns jetzt gleich praktisch fragen. Denn ja, es ist ein Text des Alten Testaments und wir dürfen ihn nicht eins zu eins übertragen. Sondern wir müssen den Kern des Sinns ergreifen und gucken, Inwiefern gibt es heute Schnittmengen? Oder müssen wir sagen, naja, das ist heute nicht so ein Problem, ne? Also, dass die Feinde Gottes in die Gemeinde geholt werden. Oh doch. Oh doch. Ist top aktuell. Wir wollen uns drei ganz kurze Beispiele einmal anschauen. Das sind sicher nicht die einzigen. Nein, wir haben heute keinen zentralen Tempel. Und es geht auch heute nicht zuerst um das Gemeindegebäude, sondern um den geistlichen Rahmen der Gemeinde. Also es ist jetzt egal, wo wir unsere Gemeindeveranstaltungen machen, in unserem Gemeindegebäude unter freiem Himmel oder sonst irgendwo. Ob wir es Gottesdienst nennen oder Bibelstunde nennen. Wo Gemeinde zusammenkommt in Gottes Namen, da ist Gemeinde. Inwiefern gibt es solche Untermieter, also die einfach eingelassen werden, die ein Zuhause bekommen in der Gemeinde Gottes, obwohl sie Gott hassen. Auch da geht es heute weniger um Menschen, sondern um Ideen. Die Bibel nennt das Gedankengebäude, also Konzepte, Philosophien, Ansätze, können auch Religionen sein, all solche Dinge. Dinge, die Menschen gefangen nehmen, die sie leiten. Ein krasses Beispiel dafür ist das sogenannte Seelsorgekonzept der inneren Heilung. Das ist ein Konzept, was in christlichen Kreisen sehr verbreitet ist, leider auch zunehmend in eigentlich konservativen Kreisen. Und es wird dort gesagt, ich fasse das jetzt mal sehr, sehr deftig zusammen, aufgrund unserer Zeit. Es wird gesagt, wenn du Verletzungen aus der Vergangenheit hast, wenn du misshandelt wurdest, missbraucht wurdest, wenn dir schlimme Gewalt angetan wurde, so etwas, dann musst du visualisieren, also dann musst du sozusagen versuchen, in Gedanken Visionen zu erzeugen, so könnte man das runterbrechen. Und dann kommst du in Gedanken zu Jesus und übergibst ihm diese ganze Last und bittest ihn um Heilung. Das ist so eine Art Fantasiereise zu Jesus. Und du musst so ein Ritual vollziehen, um das abgeben zu können, tatsächlich, damit du wiederhergestellt wirst, weil dein großes Problem sind die Verletzungen, die du erlitten hast. Die Bibel sagt, dein großes Problem ist der Dreck und die Sünde in dir drinne. Und das macht sowohl dich als auch andere kaputt, aber vor allem deine Beziehung zu Gott. Ein ganz anderer Ansatz. Und worauf basiert dieses Prinzip von innerer Heilung? Auf den Lehren von Carl Gustav Jung, der Begründer der sogenannten Tiefenpsychologie. Jemand, der von sich selber sagt, dass er all seine Hauptwerke nicht sich ausgedacht hat, sondern er hat sie empfangen, als er besessen war von Dämonen. Das sagt er selber. Und schon seine Mutter, sein Großvater war Pastor und seine Mutter musste, während ihr Vater Predigten vorbereitete, im Haus einen gewissen Budenzauber vollziehen, damit die Dämonen den Vater arbeiten lassen. Und jetzt wiederum der Enkel dieses mit Dämonen kämpfenden Pastors, das war der Carl Gustav. Und er sagt, ich lasse mich besetzen von Dämonen. Also ich will Besessenheit, weil die geben mir diese wichtigen Informationen ein über die Psychologie des Menschen, wie mit ihr umzugehen ist. Und wir kennen vielleicht die Lehre von den Archetypen. Das entstammt dem Carl Gustav Jung. Ich darf hier ein Buch empfehlen von Els Nann, was bei CLV erschienen ist, zu C.G. Jung. Wer damit zu tun hat, es lohnt sich, sich da mal weiter zu informieren. Aber das ist eindeutig ein Feind Gottes. C.G. Jung hat das Christentum verachtet. Er hat mit dunklen Kräften aktiv zu tun gehabt und das ist wieder keine Verschwörungstheorie, sondern das schreibt er selber von sich. Das ist sein Bekenntnis. Und dessen Lehren werden massiv in die Gemeinde geholt. Und wozu? Um Menschen, die beschädigt sind an ihrer Seele, angeblich zu helfen. Und wollen wir auch jedem unterstellen, der das betreibt, dass er es tatsächlich gut meint. Aber was wird getan praktisch? Feinde Gottes werden in die Gemeinde geholt, an höchst sensible Stelle, wo Menschen offen und verletzt sind. Und sie werden praktisch vergiftet. Ein krasses Beispiel. Ein anderes kurzes Beispiel, was ja auch in erschreckender Weise, auch in ganz frommen Kreisen immer mehr verbreitet ist, ist eine Pädagogik, also eine Kindererziehungskonzept basierend auf dem Humanismus und auf den modernen Kinderrechtsbewegungen. Also die Kinder müssen alles irgendwie selber entscheiden, die müssen das ja wissen und wir begleiten die Kinder nur auf ihrem Weg und wir dürfen die Kinder nicht bevormunden. Und jeder, der etwas anderes tut, also der autoritär oder autoritativ handelt, der auf Hierarchien setzt, der hat keine echte Liebe in sich. Der hat es noch nicht verstanden, weil Gott liebt doch. Und wir ignorieren mal alles, wo Gott Autorität bestärkt, wo Gott Eltern als Leiter und sogar Herren ihrer Kinder bezeichnet. Und das Ganze gipfelt dann da drin, dass zum Beispiel solche Bücher wie das von Ted Tripp, Kinderherzen erziehen, was wahrscheinlich das beste Buch ist zu biblischer Kindererziehung, was es momentan gibt, in der Erstauflage sogar auf den Index gestellt wurde. Und krass ist, wenn wir uns anschauen, was der Deutschlandfunk über diese Neuausgabe schreibt, also die nicht auf dem Index steht, sonst dürft ihr hier nicht hochhalten. Der Titel des Artikels lautet »Gott schlägt mit, christliche Erziehungsratgeber«. Und dann können wir uns ungefähr vorstellen, was so geschrieben wird. Das ist nicht das Spannende. Das ist nichts besonders Neues. Das kennen wir schon. Krass ist, wenn dann zitiert wird, Pastor Siegfried Winkler von der Deutschen Evangelischen Allianz. Er sagt, diese Form der Bibeltreue ist eine Randerscheinung. Solche Stellen kann ich nicht als Rechtfertigung nehmen. Und da fängt das Theologische, das kritische Fragen an. Und dann erklärt er, dass der Begriff, der mit Züchtigung übersetzt wird, das bedeutet nur Erziehung und damit ist überhaupt gar nichts anderes gemeint. Also er sagt, wer solchen Auslegungen glaubt, der hat es überhaupt nicht kapiert, der versteht Theologie nicht, der hat keine Ahnung von Bibelauslegung. Also die ganzen verkorksten, unfähigen, ungebildeten Fundis, könnte man sagen, das war jetzt kein Zitat von ihm, aber das ist letztlich die Quintessenz des Ganzen. Die haben es nicht kapiert. Im Kontext lesen heißt, in unsere heutige Zeit, in unsere Kultur, in die wunderbaren Erkenntnisse des Humanismus, der Kinderrechtsbewegung, der antiautoritären Erziehung hinein müssen wir Gottes Wort lesen. Und das ist krass, weil es ist ein Pastor, der für die größte Interessenvertretung von Evangelikalen spricht, die Allianz. Nicht die erfreulichste, aber die größte, die einflussreichste. Das ist in Gottes Gemeinde. Sind viele, die das vertreten, aber auch noch viele, die sagen, eine biblische Kindererziehung ist letztlich unbiblisch, ist unchristlich. Und wer das macht, das sind Extremisten, das sind krasse Fundis, das hat keine Bedeutung. Ja, oder der ganz große Hype um die Selbstverwirklichungstheologie. Ich denke, da haben wir auch oft genug was zu gesagt, ich möchte es einfach noch mal am Rande erwähnen. Es sind Feinde Gottes, die das vertreten. Dann, am wichtigsten ist, dass du dich selbst verwirklichst, dass du deine Wünsche erfüllst. Das sind Feinde Gottes, die das entwickelt haben auch. Und die werden mitten in die Gemeinden gelassen, als Untermieter in der Gemeinde. Und was macht Nehemia? Es ist ein relativ kurzer Bericht, wie er aufräumt, Vers 9. Und ich befahl, die Kammern zu reinigen. Dann brachte ich die Geräte des Hauses Gottes, das Schweißopfer und den Weihrauch wieder dorthin. Also der wird rausgeschmissen und es wird wieder hergestellt. Er lässt da keinen Spielraum, sondern sagt, raus damit, mach das sauber, räumt es wieder vernünftig ein, Schluss damit. Gut, das ist ein so krasser Fall, da gibt es auch nichts, was hier argumentiert werden oder erklärt werden müsste. Aber nochmal, scheinbar jahrelang hat es trotzdem funktioniert. Und keiner hat so weit den Mund aufgemacht, dass sich was dran ändert. Oder es ein großer öffentlicher Skandal wurde. Notiz am Rande. Wir sehen hier, wie wichtig die Verantwortung jedes Einzelnen ist. Es war nicht das Muss, dass erst ein Nehemia zurückkommt. Es wäre ein gutes Zeugnis fürs Volk gewesen, wenn so etwas schon geschieht, so ein schlimmer Filz vorhanden ist und solche Folgen hat. Dass Einzelne den Mund aufmachen und aufstehen und sagen, das ist Schande. Das verunehrt Gott. Das darf nicht sein. Aber möglicherweise kuschen sie vor dem Hohepriester. Lass es uns besser machen. B, also das zweite Negativbeispiel, finden wir in Vers 10.
ich erfuhr auch, dass man den Leviten ihre Anteile nicht gegeben hatte, sodass die Leviten und Sänger, die sonst im Dienst verrichteten, geflohen waren, ein jeder zu seinem Acker. Also die Leviten und die Sänger, die können nicht mehr dienen. Warum? Weil die sonst nichts mehr zum Essen haben. Die sollten versorgt werden. Und das war jetzt nicht so ein, wir würden uns über eure Spenden freuen Konzept, sondern ihr müsst die finanzieren. Also anders als heute in der Gemeinde. Da war einfach klar, ihr habt die zwingende Verpflichtung. Es ist nicht, ob ihr euch die Hauptamtlichen aussucht, Gott hat die für euch ausgesucht. Und ihr unterhaltet die, damit die eben nicht auf dem Acker rumackern müssen, sondern damit die schön im Tempel ackern können. Damit die für die Gottesdienste sorgen können, denn die sind wichtig für den Gottesdienst. Auch wieder Unterschied zu heute. Heute funktionieren Gottesdienste auch auf jeden Fall ohne Hauptamtliche. Natürlich geht das. Damals nicht. Der Gottesdienst steht still. Nur weil das Volk seine von Gott verpflichteten Abgaben nicht macht. Also sie halten ihr Geld zurück, obwohl Gott es klar sagt. Und das sorgt dafür, dass kein Gottesdienst mehr richtig stattfinden kann. Weil die auf ihrem Acker rumlaufen müssen und Getreide anbauen oder Melonen oder was weiß ich. Und auch das ist ja nichts, was mal so als ein Ausrutscher passiert. Ist ja nicht, einer finanziert nicht mehr. Muss ein großer Teil gewesen sein, die nicht mehr finanzieren, ihr Geld zurückhalten, dafür sorgen, dass der Gottesdienst verkümmert. Also Austrocknen der Gottesdienste und Vernachlässigung der Hauptamtlichen. Das ist das Problem hier. Und das geht natürlich gar nicht. Und was macht Nehemia? Da stritt ich mit den Vorstehern und sprach, warum ist das Haus Gottes im Stich gelassen worden? Das ist der Kern. Und ich versammelte jene wieder und stellte sie an ihre Posten. Da brachte ganz Juda den Zehnten vom Korn, Most und Öl in Vorratskammern. Und ich setzte Schelemja, den Priester, und Sadok, den Schreiber, und Pedaja von den Leviten als Verwalter über die Vorräte ein und gab ihnen Hanan zur Seite, den Sohn Sakurs, des Sohnes Matanias, denn sie wurden für treu erachtet und hatten die Aufgabe, die Verteilung an ihre Brüder zu besorgen. Also, er baut jetzt Kontrollinstanzen ein, aber erstmal tritt er mit seiner Autorität auf, holt sich die Leiterschaft ran, dann kommt das ganze Volk und gibt das, was sie sowieso schuldig sind, und dann setzt er verschiedene Kontrollinstanzen ein, die darauf aufpassen, die frühzeitig erkennen, wenn sich wieder sowas anbahnt. Und auch da, das können wir nicht eins zu eins übertragen, das ist uns klar. Die Gottesdienste hier sind nicht von hauptamtlichen Priestern und Leviten und Sängern abhängig, und keiner geht zurück auf seinen Acker. Das ist heute nicht die Realität. Aber wir haben eine sehr große Schnittmenge, nämlich eine fehlende Investition in Gottes Reich. Und das heißt nicht grundsätzlich eine völlige Spendenarmut. Das ist damit nicht gemeint. Aber wofür wird Geld gesammelt und eingesetzt? Sehr, sehr selten in Lehre, in Inhalte und Ausbildung. Und ich denke, das ist wirklich das Pendant zu den Leviten und Sängern. Die standen da und die mussten machen, damit Gottesdienst stattfinden kann. Und was brauchen wir heute ganz zentral und woran mangelt es so massiv in der ganzen Gemeindelandschaft? Lehre, Inhalte und Ausbildung dafür. Überlegt mal, welche Möglichkeiten hätte die Gemeinde, wenn das zu einer Priorität erklärt werden würde in den Gemeinden, die wir etwas besser kennen. Und ich denke, wir kennen gemeinsam so einige Gemeinden. Und ich denke, die meisten Gemeinden, die wir kennen, haben nicht großen Geldmangel. Ganz im Gegenteil. Hier in Ostwestfalen-Lippe wissen wir um viele, viele Gemeinden, die finanziell richtig super aufgestellt sind. Und da dürfen wir Gott auch für danken. Das ist nämlich nicht selbstverständlich. Erst recht in solchen Zeiten. Aber stellt euch mal vor, welche Möglichkeiten gäbe es, wenn es höchste Priorität hätte, dass wir unser Geld investieren, darin, dass Gottes Wort besser verstanden wird, besser ausgelegt wird, besser erklärt wird, von den Kleinsten bis zu den Senioren und allen dazwischen,
den Menschen in der Gemeinde, den Menschen außerhalb der Gemeinde, wenn das das Wichtigste wäre, was könnte bewirkt werden? Ihr Lieben, es werden aktuell Millionen gesteckt in Gebäude oder Gebäudeumbauten. Das ist nicht grundsätzlich böse, bitte nicht falsch verstehen. Hunderttausende, ich weiß da mehrere Beispiele, in Technik. Auch das ist nicht grundsätzlich böse. In Deko, in Musik, in neue Orchester, in neue Chöre und alles, was die brauchen. In neue Küchen. Gerade ein Beispiel jetzt gekriegt, 200.000 für die neue Küche in einer Gemeinde. Es ist nicht verboten, aber stellt euch mal vor, diese Millionen von Euros würden zuerst darin investiert werden, dass die Mitarbeiter der Gemeinde gut zugerüstet werden für ihre Auslegungsdienste, dass die Kindermitarbeiter gut ausgerüstet werden, den Kindern zu erklären, was Gott tatsächlich will und sagt. Stellt euch vor, Gemeinden mit 500 Mitgliedern, 1000 Mitgliedern oder so noch mehr Mitgliedern, da kann man erahnen, was für ein Etat da ist. Stellt euch vor, nur 50% da rein investiert. Was wäre möglich? Was für ein Segen wäre es auch fürs Missionsfeld? Was wäre es für ein Segen, wenn wir nicht zigtausende in die Miete von großen Hallen stecken würden zur Evangelisation, sondern zigtausende da reinstecken würden, dass unsere Leute so gut zugerüstet sind, dass sie den Menschen im Umfeld Gottes Wort super erklären können, vielleicht auch gutes Material mit an bei haben, was aktuell ist, was verständlich ist, was ansprechend ist. Ein Riesenmangel. Und das lähmt die Gemeinden. Nochmal, das größte Problem in der gegenwärtigen Gemeindelandschaft, das ist nicht nur Ostwestfalen-Lippe oder so, das ist sicher auch nicht nur Deutschland, ist der Mangel an biblischen Inhalten und die Orientierung eben daran. Und nochmal, andersrum, es ist echt nur Geld. Das Geld fließt so leicht, um irgendwelche Häuser hochzuziehen, neu zu fließen, was weiß ich. Und es wird so dolle festgehalten, so wie auch hier, wenn es um das Allerwichtigste geht. Drittes Beispiel, C, finden wir in Vers 15. Die Missachtung von Gottes Ordnung. Zu jener Zeit sah ich, dass etliche in Juda am Sabbat die Kelter traten und Gaben einbrachten und Esel beluden, auch Wein und Trauben und Feigen und allerlei Lasten aufluden und dies am Sabbat nach Jerusalem brachten. Da verwarnte sie an dem Tag, da sie die Lebensmittel verkauften. Gott gibt den Sabbat als Gebot und Ordnung. Sagt, es ist dieser Ruhetag. Und es ist nicht einfach, damit ihr einen netten Familienausflug machen könnt, sondern dass ihr wirklich zur Ruhe kommt und euch auf mich noch mehr ausrichtet. Darum geht es. Und sie tun das eben nicht. Warum? Weil sie Geschäfte machen wollen. Gott ist nicht dagegen, dass wir Geschäfte machen, dass wir unsere Chancen nutzen. Aber hier hat er klar gesagt, das sollt ihr nicht. An diesem Tag sollt ihr ruhen. Und so wie immer Gottes Ordnung, kostet dieser Sabbat etwas, nämlich dass ich einen Tag kein Geld verdienen kann und nicht vorankomme auf meinem Acker oder in meiner Werkstatt oder was auch immer, in meinem Gewerbe oder auch zu Hause. Es kostet mich etwas, aber es dient auch zu unserem Besten. Es gab ja diverse Versuche, eine 10-Tage-Woche einzuführen, zum Beispiel im Kommunismus. Die Menschen sind einfach zusammengebrochen. Also selbst die, die sich überhaupt nicht auf Gott ausrichten an so einem Tag, wenn die nicht ihre Pause verordnet bekommen, die brechen zusammen. Wir sind nicht dafür gemacht, einfach immer weiterzumachen. Und so sehen wir, was passiert, wenn wir Gottes Ordnung ignorieren. Selbst wenn Gott uns unbekannt ist, über kurz oder lang merken wir, dass das nicht klug war, Gottes Ordnung zu ignorieren. Sabbat ist ein Ruhetag, der Gott gehört und dem Menschen gut tut. Nochmal ein Opfer und auch ein Wagnis. Ich vertraue, dass Gott an den anderen 6 Tagen dafür sorgt, dass wir genug verdienen, genug schaffen, genug vorankommen, dass alles gut wird. Und dann kann ich auch ganz bewusst diesen Tag ruhen und mich auf Gott ausrichten. Wir haben keinen Sabbat. Das Feiertagsgebot ist das einzige Gebot, das im Neuen Testament nicht wiederholt wird. Also Sonntagsruhe ist kein biblisches Gebot, aber es ist natürlich ein schönes Vorrecht. Hätten wir nicht den für die meisten freien Sonntag, könnten wir nicht dieser Ruhe am Vormittag Gottesdienst feiern. Das würde nicht funktionieren. Und das ist noch ein Überrest von christlichem Erbe. Aber nochmal, es ist nicht biblisch. Es ist eine Tradition. Und eine schöne Tradition. Aber es ist kein Muss. Nochmal, alle anderen Gebote werden im Neuen Testament wiederholt. Der Ruhetag nicht. Auf jeden Fall nicht als Sabbat. Nicht als dieser Feiertag. Aber wir erleben, heute werden alle Ordnungen Gottes missachtet. Wenn ich was übersehen habe, sagt mir mal gerne Bescheid, würde mich freuen. Aber soweit ich es überblicke, wirklich alle Ordnungen Gottes werden missachtet, verlästert, angegriffen. Und diejenigen, die zu ihnen stehen, die werden verlacht oder als Gefahr betrachtet. Und das ist relativ neu so. Also das ist wirklich eine Entwicklung der letzten Jahre, dass das nicht ernst genommen wird, dass man sich drüber hinwegsetzt. Das haben wir schon lange. Das ist eigentlich ein Refrain der Menschheit, immer wieder. Aber inzwischen gelten diejenigen, die Gottes Ordnung für Gottes Ordnung halten, für wichtig halten, als gefährlich und verwirrt. Ja, das ist eine neue Schärfe. Zum Beispiel die Ordnung, dass Gott den Menschen als Mann und Frau schafft. Ihr dürft heute nicht mal mehr einen Arbeitnehmer suchen, um darauf hinzuweisen, dass es noch viele andere Geschlechter gibt. MWD, kennt ihr, ne? Das ist nicht männlich-weiß-deutsch, sondern männlich-weiblich-divers. Also, und viele andere Geschlechter. Das müsst ihr da reinschreiben. Ihr Lieben, ich hoffe, wir müssen niemals eine Stellenanzeige schreiben, weil dann müssen wir Bußgelder zahlen. Das können wir uns gar nicht leisten. Also, das müssen wir irgendwie anders machen. Dass es Mann und Frau gibt und dass das von Gott vorgegeben ist und dass das eine gute Ordnung ist und dass es mir gut tut, wenn ich sage, Gott hat mich als Jungen gemacht und hat aus mir einen Mann gemacht. Und auch wenn ich mit diesem oder jenem mich schwer tue, ich möchte das bewusst leben. Ich möchte das bewusst leben. Oder die exklusive, monogame, lebenslange Ehe. Zwischen einem Mann und einer Frau, muss man noch dazu sagen. Oder das Beispiel von eben, die Hierarchie zwischen Eltern und Kindern. Aber hier, nochmal, hier ist es in Gottes Gemeinde. Es ist in Gottes Gemeinde angekommen. Und ihr Lieben, das ist auch eine Entwicklung, die wir erst seit wenigen Jahren haben in dieser Schärfe. Dass in evangelikalen Gemeinden gesagt wird, es gibt doch auch mehr als ein Geschlecht, oder zwei Geschlechter, mehr als eins hoffen wir, es gibt noch mehr als zwei Geschlechter. Ja, die Ehe, wie sie in der Bibel steht, das ist schon das Ideal, aber Scheidung kann man auch verstehen, Wiederheirat kann man auch verstehen. Was sollen wir richten? Lass mal fünf gerade sein. Wir müssen auch in unsere Zeit hineindenken. Über das Verhältnis zwischen Eltern und Kinder, pädagogische Autorität, haben wir eben schon gesprochen. Das ist alles schon angekommen. Das ist alles schon da. Und dann schauen wir uns den letzten Punkt an, das letzte Negativbeispiel. Das ist Vers 23 und folgende. Vermischung mit der Welt. Vermischung mit der Welt. Habe mich schwer getan, es so zu benennen, da dieser Terminus schon so abgedroschen ist und so oft falsch gefüllt wird. Jede kulturelle Veranstaltung ist eine Vermischung mit der Welt, wenn wir an ihr teilnehmen, sagen bestimmte Kreise. Das ist hiermit nicht gemeint, das ist eine echte Dramatik hier. Denn was geschieht? Auch sah ich zu jener Zeit Juden, die Frauen von Astort, Ammon und Moab heimgeführt hatten. Darum redeten auch ihre Kinder halb asdotisch und konnten nicht jüdisch reden, sondern die Sprache dieses oder jenes Volkes. Das heißt, sie heiraten Frauen von den Feinden Israels. Etwas, was Gott schon auf der Wüstenwanderung ihnen klar gemacht hat, auf keinen Fall macht ihr das, okay? Ihr heiratet auf keinen Fall aus anderen Völkern, die Gott hassen, denn das wird euch runterziehen. Ihr zieht die nicht hoch, das ist nicht, dass ihr die irgendwie bekehrt, dass ihr die zu Gott führt, das läuft immer andersrum. Das ist ein ganz schlechter Plan, macht das auf keinen Fall. Und sie machen es trotzdem. Und wie ist die Reaktion von Nehemia? Und ich stritt mit ihnen und fluchte ihnen und schlug etliche Männer von ihnen und raufte ihnen das Haar und beschwor sie bei Gott und sprach, ihr sollt eure Töchter nicht ihren Söhnen zur Frau geben, noch welche von ihren Töchtern für eure Söhne oder euch selbst zur Frau nehmen. Also der reagiert ziemlich praktisch. Das ist nicht irgendwie so ein kleiner Beschwerdebrief oder so. Er nimmt sie sich richtig vor, im wahrsten Sinn des Wortes. Und ich hätte gerne einmal dabei zugesehen, wie er sie am Kragen packt, ihnen noch die Backpfeife gibt und ihnen die Haare rauft. Vor allem das hätte ich gerne gesehen. Nicht nur aufgrund meiner Frisur. Nein, spannend. Das heißt, es ist nicht nur eine kleine Ermahnung, es bringt ihn total auf. Wir wissen das von Anfang an, das ist eine Katastrophe. Und erklärt ihn dann auch noch, Vers 26, wir haben doch so ein krasses Anti-Vorbild vor der Nase in unseren Geschichtsbüchern. Wisst ihr noch mit Salomo? Was war mit Salomo? Ich lese mal 1. Könige 11. Aber der König Salomo liebte viele fremde Frauen neben der Tochter des Pharao. Moabitische, ammonitische, edomitische, zidonische und hittitische. Aus den Heidenvölkern, von denen der Herr den Kindern Israel gesagt hatte, geht nicht zu ihnen und lasst sie nicht zu euch kommen, denn sie werden gewiss eure Herzen zu ihren Göttern wenden. An diesen hing Salomo mit Liebe und er hatte 700 fürstliche Frauen und 300 Nebenfrauen, summa summarum 1000 Frauen. Und seine Frauen verleiteten sein Herz. Und es geschah zu jener Zeit, als Salomo alt geworden war, da wendeten seine Frauen sein Herz anderen Göttern zu, sodass sein Herz nicht mehr ungeteilt mit dem Herrn, seinem Gott, war wie das Herz seines Vaters David. So lief Salomo der Astarte nach, der Gottheit der Zidonia und Milkom, dem Gräuel der Ammoniter. Und Salomo tat, was böse war in den Augen des Herrn. Er folgte dem Herrn nicht völlig nach wie sein Vater David. Und Nehemia sagt, ey, dieses krasse Beispiel, was hatte das für Folgen? Israel wurde geteilt. Eine Riesenkatastrophe als Folge. Der König, der weiseste Mann, der jemals auf Erden gelebt hat, woran ist er gescheitert? An der Ehe. An falscher Partnerwahl. Und ihr habt es nicht geschnallt, ihr habt hier so einen tollen Aufbruch gemacht. So schlechte Beispiele vor Augen, die klar benannt sind. Und ihr macht es trotzdem. Und eure Kinder sind schon mittendrin in dieser Vermischung. Und dann kommt sogar noch raus, als Spitze des Ganzen, der andere Hauptfeind des Wiederaufbaus, neben Tobia, nämlich Sanballat, ist inzwischen verschwägert mit dem Enkel des Hohepriesters. Also was für ein krasser Filz. Hohepriester, verwandt mit Tobia, holt ihn als Untermieter rein und der andere Hauptfeind ist der Schwager seines Enkels, der dann übrigens von Nehemia weggejagt wird. Da gibt es gar nichts mehr zum Haare raufen, den jagt er gleich weg. Das Maß ist wirklich voll. Ja, und auch das erleben wir natürlich heute. Ganz klassisch natürlich in Ehen, die Christen unweise schließen. Weil sie vielleicht wirklich gut gemeint denken, aber falsch denken. Ich kann den oder ich kann die ja noch bekehren durch mein tolles Vorbild. Die Bibel sagt, klar, mach das nicht. Mach das nicht. Ist was anderes, wenn zwei Ungläubige heiraten und einer kommt zum Glauben. Das ist eine andere Situation. Da spricht die Bibel auch drüber. Dann sei ein besonderes Vorbild. Sei ein ganz tolles Zeugnis in deiner Ehe. Aber geh nicht so eine Ehe ein. Das ist falsch. Mach das nicht. Und wie viele Ehen werden auch geschlossen zwischen bekennenden Christen, die wirklich der Bibel anhangen und bekennenden, praktizierenden Katholiken. Das wird dann immer noch als christliche Ehe oft verstanden. Also nein, nein. Der eine folgt einem Götzenkult, ist Mitglied einer Sekte. Der braucht Gebet oder die braucht Gebet und Hilfe und Unterweisung, unbedingt. Aber bitte heiratet nicht, solange das aktuell ist. Oder auch Hochzeiten zwischen echten Christen und Moslems. Oder echten Atheisten. Oder. Auch da wird die Schwelle scheinbar immer niedriger. Und wir dürfen ganz klar vorwarnen. Das hat dramatische Folgen. Das funktioniert nicht. Wir sollen nicht an einem Joch mit dem Nichtgläubigen ziehen. Und das ist ein klassisches Beispiel, die Ehe. Zusammen an einem Werk arbeiten, in diesem Sinne, Das heißt nicht, dass ich nicht ungläubige Arbeitskollegen haben darf, sondern dass wir ganz eng zusammengespannt sind wie in einer Ehe. Wir sollen zusammen vorangehen. Und wenn wir in unterschiedliche Richtungen gehen, endet das in der Katastrophe. Der Ehepartner kann nicht mit zum Gottesdienst kommen, der kann nicht mit dir beten, der kann nicht dich verstehen. Mach das nicht. Wir haben viele, viele Beispiele andersrum, wo wirklich die Vermischung mit der Welt in krasser Art und Weise vorhanden ist. Ein Beispiel aus den letzten Jahren, ich denke, Rick Warren wird vielen ein Begriff sein, mit seinen Büchern Leben mit Vision und Kirche mit Vision und allen möglichen Visionen, über die er Bücher schreibt. Er hat diesen emergenten Peace Plan gestrickt, also einen Plan, um die Welt zu retten, aber letztlich nicht missionarisch, sondern mit Sozialarbeit. Und Krankheiten müssen bekämpft werden und Armut muss bekämpft werden. Also nicht grundsätzlich schlechte Sachen, aber das ist sein Großplan und die Welt wird sozusagen missioniert dadurch, dass wir die Welt retten. Das ist sein Plan. Und wisst ihr, wer der Hauptgeldgeber dafür ist? Also Rick Warren steht in möglicherweise auch noch manchen unserer Bücherregalen. Schmeißt weg den Schund. Aber wer bezahlt diesen globalen Plan? Und zwar in extrem großer Höhe. Das ist die Bill und Melinda Gates Foundation, also die Stiftung vom Ehepaar Gates von Microsoft. Diese Stiftung ist auch einer der Hauptfinanziers von Programmen zur Völkerungsreduzierung, Abtreibung, Kindermord, global. Nur so ein Beispiel. Sind Vertreter einer sogenannten neuen Weltordnung. Total krass. Und Millionen von Christen folgen diesem Rick Warren nach, der völlig offen ist zur Zusammenarbeit mit scheinbar fast jedem und allen. Oder Willow Creek als eins der wichtigsten Gemeindenetzwerke auf der Welt lädt Hindus ein als Redner. Also nicht Ex-Hindus, sondern aktive Hindus, weil sie gut wirtschaften können. Mormonen sind dort Referenten gewesen, erst vor kurzem in Hannover. Oder der Alpha-Söhner Rob Bell, der sagt, die Hölle ist leer. Kommt eh keiner in die Hölle. Das letzte Wort hat die Liebe, hieß sein Buch. Das sind Referenten, die das wichtigste Gemeindenetzwerk einlädt. Also Menschen, die nur sagen können, vertraut eben nicht auf diesen Gott. Was können wir für Lehren rausziehen? Zum einen sollten wir nicht die gleichen Fehler machen. Nochmal, wie schon am Anfang gesagt, wir sollten auf diese Fehler schauen und gut gucken, wo wir in ähnliche Fallen tappen können. Es wäre dramatisch, wenn wir diese Negativbeispiele von Kapitel 13 aus Nehemia in ein paar Jahren anhand der BEG Bielefeld illustrieren könnten. Sofern es in unserer Macht liegt, sofern wir es erkennen und verstehen, müssen wir das verhindern. Und so können wir auch noch eine weitere Doppellehre rausziehen, das sollten wir auch. Das eine ist schon gesagt, wo sind die ganzen einzelnen Menschen, die ihren Mund aufmachen zu dem, was dort geschieht. Wir erfahren zumindest nichts von ihnen. Wenn es sie gab, werden es wenige Außenseiter gewesen sein. Mach den Mund auf, wo solche Missstände sind oder wo du sie befürchtest. Mach das respektvoll und liebevoll. Aber sag es. Sag nicht, auf mich hört ja sowieso keiner oder ich kann das nicht so gut erklären oder muss irgendwie anders sagen. Ich sehe da nicht meine Aufgabe drin. Wenn du es erkannt hast, ist es deine Aufgabe. Und vielleicht darfst du auch zeigen lassen, wow, das hast du sehr aufmerksam beobachtet, aber die Lage ist doch nicht so, wie es scheint. Das ist ja natürlich am schönsten. Aber handel, du trägst Verantwortung für die Gemeinde Gottes und erst recht für deine Ortsgemeinde. Das ist das eine. Und das andere ist, wir sehen, die großen Katastrophen, diese vier Katastrophen, die hier geschehen sind, sind geschehen ganz zentral durch die Leitung vor Ort. Der Hohepriester hat es aktiv befördert, zugelassen, hat drüber geschwiegen. Also der Verantwortungsträger hat versagt. Das zum einen. Und zum anderen sehen wir aber auch, wie konnte die Ordnung wiederhergestellt werden? Leider eben halt nicht durch die super gute Predigt eines Maleachi. Die hat nochmal ins Gewissen reingeschrieben, aber es hat noch nicht gereicht. Sondern es musste Nehemia wiederkommen. Mit der Autorität, die Gott ihm verliehen hatte. Und er hat sofort praktisch aufgeräumt. Er hat nicht mehr geworben, er hat nicht mehr groß argumentiert. Er hat es aufgezeigt und geändert. Es braucht Verantwortliche, die handeln. Und andersrum, es braucht das ganze Volk Gottes, das in einem liebevollen und Gott hingegebenen Sinn den Verantwortungsträgern auch auf die Finger guckt. Das ist wichtig. Hätten sie das bei dem Hohepriester getan, wäre es niemals so weit gekommen. Ihr Lieben, lasst uns an diesem Negativbeispiel lernen. Und das Ganze hat aber trotzdem ein Happy End, wie man so sagt. Denn er hat aufgeräumt. Es ist gut geworden. Und Israel ist dann später auf der anderen Seite vom Pferd gefallen, mit dem Pharisäertum. Mit dem Hyperformalismus, mit der Hyperstrenge, mit dem Zaun ums Gesetz. Das war eine Reaktion auf das hier. Aber Nehemia kann dir glücklich enden und sage: Gedenke an die, mein Gott, die das Priestertum und den Bund des Priestertums in der Leviten befleckt haben. Also Gott schafft Gerechtigkeit. Nicht einfach Schwamm drüber. Es geht um deine Ehre. So reinige ich sie von allen Fremden und setze die Dienste der Priester und Leviten ein und wies jedem seine Arbeit an. Also sprich, die Vermischung ist aufgehoben, Gottesdienst kann wieder stattfinden, die Feinde Gottes sind raus aus der Gemeinde und aus dem Tempel. Wow, sehr gut. Und dann sagt er, und sorgte für rechtzeitige Lieferung des Holzes und der Erstlinge, also es kann losgehen, gedenke mir des, mein Gott, zum Guten. Nee, mir wird dabei nicht hochmütig. Er sagt, naja, was das hier alles für Pfeifen sind. Herr, danke, dass du mich bewahrt hast, dass ich nicht so eine Pfeife bin wie die anderen, die das alles mitmachen. Nein, überhaupt nicht hochmütig. Er sagt, bitte rechne mir das an, Herr. Bitte sieh darauf, vergiss nicht, dass ich für dich gestritten habe. Und er bekennt damit auch, dass er eben nicht perfekt ist, dass er nicht fehlerlos ist. Dass auch er seine Baustellenprobleme hat. Und sagt, Herr, aber hier habe ich wirklich für dich durchgezogen und habe mich nicht gerade beliebt gemacht. Bitte denke an mich. Meine Lieben, das dürfen wir auch beten. Mach den Mund auf, wo es um Gottes Ehre geht, wo es um Gottes Gemeinde geht. Mit Bedacht. Aber macht es klar. Und dann betet. Betet zu Gott, dass er das gebraucht. Dass er seine Ehre wiederherstellt. Und möge er uns Mut schenken. Amen.